Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt. Nummer 99. Das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Text von heute ist aus dem Brief an die Kolosser im ersten Kapitel. Ab Vers 13, da heißt es: Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem. Und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Das sind Worte. Das sind gewaltige Worte. Das ist ein Anspruch, den Sie vielleicht noch nie gehört haben oder den Sie irgendwie nicht verstehen können. Denn was steht denn hier? Was sagt dieser Text? Was behauptet er? Er behauptet tatsächlich, dass das ganze Universum nur deswegen besteht, weil Jesus existiert, schon vor allem existiert hat. Vielleicht hieß er damals nicht Jesus, ja klar. Den Namen hat er erst bekommen, als er durch Maria geboren wurde. Aber sein Wesen, seine Existenz, die gab es vorher schon. Wie ist das zu verstehen? Ist das jetzt genau das Problem, das zum Beispiel auch die Muslime uns vorwerfen? Nämlich, wir haben mindestens zwei Götter. Und dann glauben sie auch noch, wir haben noch eine dritte Göttin dazu, nämlich die Mutter von dem Janssen. Ja, was ist das? Was geschieht hier? Wie kann man tatsächlich einen derartigen Hymnus auf den erstgeborenen Sohn? Erst geboren? Ist er jetzt geboren? Ist er doch geboren? War er vorher oder ist er erst gekommen? Ja, was bedeutet das alles? Das ist offensichtlich ein ziemlich starker Tobak. Und es ist so, dass sehr viele Menschen, man muss auch sagen, sehr viele Christen, das irgendwie ziemlich überzogen finden. Dass Christus, sprich Jesus, für uns eine große Rolle spielt, das ist klar. Aber dass er jetzt derartig gigantisch verherrlicht wird, das ist eigentlich ein bisschen stark aufgetragen, oder? Ja, es bleibt uns nichts anderes übrig, als genau dieses Verhältnis zwischen Gott und Christus einmal irgendwie zu klären, zumindest den Versuch dazu zu machen. Können Sie etwas über Gott aussagen? Ich meine, außer dem, dass Sie Gott sagen. Können Sie wirklich etwas aussagen? Eine Aussage bedeutet grundsätzlich, dass man etwas Besonderes sagt, was sich unterscheidet von allem anderen. Also heißt das, Sie müssten Gott jetzt irgendwie herausschälen aus allem anderen und sagen, was also zu diesem Gott zu sagen wäre. Können Sie das? Ja, vielleicht meinen Sie das. Vielleicht haben Sie eine Menge von Begriffen, die Sie jetzt Gott zusprechen würden. Aber völlig egal, welche Eigenschaft Sie nehmen. Sie passt nicht. Denn jede Eigenschaft ist grundsätzlich eine Eingrenzung, ist etwas, was sich herausheben muss zu einer Nicht-Eigenschaft. Man kann es ganz krass sagen. Gott ist für uns nicht fassbar. Jedenfalls das, was Gott eigentlich ist. Und wenn wir irgendetwas fassen wollen von ihm, dann muss er das schon machen. Er muss schon dafür sorgen, dass er etwas von ihm für uns fassbar macht. Zu dem Zweck muss er irgendwie in Erscheinung treten. Er muss sich mit den Mitteln bemerkbar machen, die für uns überhaupt erreichbar sind. Also akustisch oder gefühlsmäßig oder vielleicht sogar optisch, dass er in Erscheinung tritt als jemand ganz Konkretes. Und dann kann das, was er uns in Erscheinung bringen will, für uns erfahrbar sein. Aber wir können sicher sein, dass egal was es ist und egal wer es ist und egal wie es ist, dass es immer ein vergleichsweise winziger Ausschnitt dessen ist, was Gott eigentlich ist. Wir können über ihn nichts sagen. Noch nicht einmal, dass er anders ist. Vielleicht ist er nicht anders. Wir wissen es nicht. Wir können es gar nicht wissen. Was wir wissen können, ist das, was er von sich aus uns zu zeigen, sprich zu offenbaren, gewillt ist. Das hat er schon in vielen Geschichten im Alten Testament getan. Da hat er in vielfältiger Hinsicht sich offenbart. Ja. Aber die höchste und intensivste und vollständigste Offenbarung, die es jemals gab, die bestand darin, dass er als Jesus Christus hier auf dieser Erde kam. Und jetzt ist schon die Formulierung für viele kritisch, dass er, sprich Gott, als Jesus Christus, als der Mensch, der ganz eindeutig und nachweisbar eine geschichtliche Person war, auf diese Erde kam. Jesus soll Gott sein? Wer ist dann Gott, wenn Jesus Gott ist? Das sind die Fragen, die wir uns wirklich stellen müssen. Wenn nämlich Gott in Jesus ist, was ist dann der Sohn? Ein Sohn, das kennen wir, das ist etwas von uns, aber das sind nicht wir selbst. Kann Gott Söhne haben? Kinder Gottes, ja, das können wir alle sein. Kann er aber wirklich Söhne in diesem Sinne haben? Ja, der Begriff des Sohnes, der hat schon immer im ganzen hebräischen Sprachgebiet eine ganz eigene Rolle gespielt. Das war sozusagen der vollständige Vertreter des Willens des Vaters. Und wenn Gott also uns als Sohn begegnet, dann begegnet er uns mit seinem eigentlichen Willen. Und dass der Sohn natürlich nicht die Fülle im Sinne der Vollständigkeit Gottes jetzt in irgendeiner Weise darstellen kann, weil Gott als solches ja eben, wie es ja auch hier in dem Text steht, unsichtbar ist, im Sinne von unsichtbar für alles, was wir grundsätzlich erfassen können. Deswegen hat er sich äußerlich begrenzt als Mensch. Aber wenn wir quantitativ etwas begrenzen, wie ist es dann mit der Qualität? Ist das, was in uns ist, in jedem von uns, also auch in Ihnen, ist da nicht etwas, was von der Qualität her erheblich über das hinausgeht, was Sie so von sich kennen als begrenztes Menschenkind, das diese Bedürfnisse hat, diese Gedanken hat, haben Sie manchmal die Erfahrung gemacht, dass Sie eingebettet sind in ein, erheblich größeres Ganzes, von dem sie aber ein Teil sind? Ist nicht dieses größere Ganze vielleicht ihr eigentliches, ihr von Gott urgestaltetes Selbst, das sich eben nur sehr wenig in der Begrenztheit dessen, was sie jetzt hier als Mensch auf dieser Erde sind, ausdrücken und vermitteln kann, weil die Begrenzung des Gehirns, die Begrenzung unserer sonstigen Fähigkeiten lässt das gar nicht zu. Aber manchmal, in manchen Situationen und für manche Menschen, auch für manche künstlerisch veranlagten Menschen, die spüren, dass etwas in ihnen in Erscheinung tritt, was weit über sie hinausgeht, von dem sie ein Teil sind und von dem sie irgendwie auch spüren, dass sie das irgendwie auch selber sind. Ist nicht Jesus tatsächlich problemlos Gott, wenn er Mensch ist? Weil er damit deutlich macht, dass wir auch etwas Göttliches in uns haben, was viel, 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 viel unendlich größer ist als das bisschen Menschsein, das jeder von uns hat, das sich aber überhaupt nicht entfaltet hat? Ist es nicht so, dass wenn Gott etwas Lebendiges schafft, in diesem Lebendigen ständig etwas Unendliches enthalten ist, was unendlich viel größer ist in Wirklichkeit als diese jeweilige ersichtliche Endlichkeit? Ja, das bedeutet aber auch, dass das, was Jesus in seinem innersten Wesen ist, eigentlich immer Teil Gottes sein konnte und war und mit Sicherheit ist und bleibt. Aber ist das jetzt so, wie wir uns das vorstellen, eine andere Person, so wie wir normalerweise Person nennen im Sinne von Hallo, ich grüße Sie und wir sprechen miteinander? Oder ist das nicht etwas, was wir auch in uns kennen? Wenn wir in uns Kräfte haben, die wir in uns entwickeln und mit denen wir uns innerlich verständigen, mit denen wir innerlich im Gespräch sind, ist das eine andere Person oder sind das nicht wir selbst? Denn wir müssen in uns klären, wie etwas zum Beispiel gestaltet wird, wenn wir irgendwelche Projekte haben beispielsweise. Und dann brauchen wir so etwas wie eine innere Instanz, die wir entwickeln. Ich nenne sie jetzt mal Weisheit. Und diese Weisheit selbst, aus der heraus gestalten wir das, was wir tun. Ist diese Weisheit jetzt in uns, die wir entwickelt haben, eine andere Person? Oder ist sie nicht ein schon von jeher unverlierbarer Teil unseres eigenen Selbst? Wenn Gott also eine Schöpfung, ein Universum gestalten will, vielleicht nicht nur eins, vielleicht unendlich viele, dann kann er sie und will sie mit Sicherheit nur so gestalten, dass dieses Universum zu ihm passt, im Sinne von, dass er mit diesem Universum einmal Kontakt, Verbindung aufnehmen kann. Und dann muss das, was in diesem Universum sich entwickelt, also zum Beispiel auch wir Menschen, so entwickelt werden, dass Gott überhaupt mit uns in Verbindung treten kann. Und derjenige oder dasjenige in Gott, die Instanz in Gott, die dieses Universum auf Gott zugeschnitten gestaltet, das ist der Sohn. Die Weisheit, die ewige Weisheit Gottes. Und das ist gleichzeitig die Instanz, mit der er uns begegnet, wo er uns ein Gegenüber sein kann und sein will. Und diese Instanz wird dann Person im Sinne von Mensch. Und hier haben wir den Kanal. Hier haben wir den eigentlichen Kanal, um den es geht, nämlich den Kanal Gottes in der Verbindung von ihm zu uns. Und dieser Kanal ist ein Liebeskanal. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum er das so macht. Weil das, was er gestaltet, das ganze Universum, gestaltet er aus seiner Liebe heraus. Und sein Liebeswille verkörpert sich in dieser lebendigen Instanz, genannt Sohn, und ist bereit, jetzt diese Verbindung herzustellen. Und zwar so herzustellen, dass diese Verbindung auch möglich wird zu allen, die von Gott nichts wissen wollen und die Gott ablehnen und die davon ausgehen, dass es ihn nicht gibt oder die so jemanden wie diesen Jesus, weil er so lästig ist, am liebsten umbringen würden und dann auch ganz konkret umbringen. Aber all diejenigen zu erreichen, heißt nicht, dass man jetzt mit der Macht, die Gott zweifellos hat, sie jetzt zwingt, etwas anzuerkennen, sondern sie zu erreichen, da gibt es nur einen einzigen Weg. Und dieser Weg, der gilt genauso für uns, der gilt für uns zu den Menschen, mit denen wir Konflikte haben, der gilt für uns, wenn es darum geht, Kinder zu erreichen, unsere eigenen Kinder, die vielleicht nichts mehr von uns wissen wollen, sie zu erreichen. Überall gibt es nur einen einzigen Weg, das ist nicht der Weg der Macht. Es ist der Weg der Liebe, der Weg der bedingungslosen, hingebungsvollen Liebe. Das ist der einzige Weg, mit dem man freie Menschen ohne Macht, ohne Zwang in ihrem Innersten berühren kann, wo man sie erreichen kann. Das ist der Weg, den Jesus ans Kreuz gegangen ist, durch das Kreuz hindurch, bis in die tiefen Abgründe des absolut Bösen, sodass das, was göttlich ist, tatsächlich uns erreicht, egal wie sehr wir von Gott getrennt sind. Und zwar so erreicht, dass es nur unsere persönliche kleine Entscheidung braucht, die sagt, ja, ich will dich. Mir ist nicht nötig. Wir müssen nichts tun, wir müssen nicht kämpfen, wir müssen nichts leisten. Ja, ich will dich. Meistens sagen das die Menschen erst dann, wenn sie so in Bedrängnis sind, dass sie zu ihm schreien und sagen, ich weiß keinen anderen Weg mehr. Wenn es dich gibt, dann hilf mir. Auch das ist gut. Aber es muss vielleicht gar nicht so weit kommen. Wenn sie eine Sehnsucht spüren nach etwas ganz anderem, nicht nach der Macht Gottes, sondern nach seiner unbedingten Liebe, wenn sie diese Sehnsucht in sie spüren, dann geben sie ihr einfach nach. Sagen Sie ihm, ja, ich will dich. Und er wird auf diese Bitte antworten. Das kann ich Ihnen wirklich hoch und heilig versprechen.